Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Marco. Ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen. Wir haben heute die große Ehre, als Chaos Computer Club Darmstadt zusammen mit der Free Software Foundation Rhein-Main Matthias Kirschner von der Free Software Foundation Europe begrüßen zu dürfen hier. Ihr habt ja sicher in der Einladung schon gelesen, freie Software umgibt uns alle, insbesondere oder teilweise auch nicht freie Software. Freie Software oder Software allgemein wird immer wichtiger. Warum ist es irgendwie wichtig uns oder warum sollten wir uns Gedanken darüber machen, wie wir mit Software umgehen, was wir für bestimmte Kriterien an Software wenden und warum kann es vielleicht sinnvoll sein, auch mal in Software reingucken zu können, auch oder auch die Möglichkeit haben, von anderen in Software reingucken zu können, wenn wir selbst da eben nicht die technischen Fähigkeiten dazu haben. Und was hat das für Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, unsere Demokratie? Genau, darüber wird Matthias heute sprechen und ja, ich freue mich, dass er heute hier ist.
Hallo. Ja, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Freut mich, dass ihr alle gekommen seid. Ich möchte euch als erstes nochmal zurücknehmen in der Geschichte in Paris während der Französischen Revolution. Paris war damals eine Stadt mit sehr vielen engen Gassen, engen Straßen. Und das hat es in Paris möglich gemacht, dass die Revolutionäre die Straßen relativ einfach verbarrikadieren konnten. Die haben dort ein paar Fässer hingeworfen, die haben dort ein paar Kisten hingemacht, ein bisschen Feuer gelegt. Und schon war das für die Armee sehr, sehr schwer, an die Stellen zu kommen, an denen die Aufständischen gerade waren. War einer der Faktoren, warum das damals geklappt hat. Natürlich noch viele andere Faktoren, wie das zustande kam. Aber warum ich das erzähle ist, 50 Jahre später war Napoleon III., der hat erkannt, wie damals die Architektur von Paris war, das wird es auch in Zukunft wieder einfacher machen, dass es Aufstände geben wird und Revolutionen geben wird. Und er wollte was dagegen tun. Und dann hat er Paris umgebaut, Straßen niederreißen lassen, Häuser niederreißen lassen und Paris zu dem gemacht, was wir heute so mitkennen, so breite Boulevards, in denen das eigentlich fast unmöglich ist, dass man so eine Straße, so eine breite Straße komplett verbarrikadieren kann. Napoleon hat da erkannt, wie Architektur letztlich einem Vorteile bringen kann und anderen Nachteile bringen kann und hat die geändert. Das waren früher oder bis längere Zeit waren Änderungen in Architektur so Dinge wie, man hat Straßen gebaut und dadurch Dinge ermöglicht in der Gesellschaft oder Dinge verhindert. Man hat Brücken gebaut, man hat Tunnel gehabt, die es auf einmal ermöglicht haben, dass man eine Verbindung zu jemand anders hatte. Oder man hat Mauern gebaut, um zu verhindern, dass Menschen von dem einen Teil in den anderen Teil kommen. Das waren alles Dinge, die Menschen gebaut haben und dadurch das Verhalten in der Gesellschaft und auch Machtverhältnisse sich geändert haben. Das, was früher sowas wie Straßen, Brücken, Tunnel, Mauern waren, das sind in der heutigen Gesellschaft immer mehr Software, die das bestimmt, was wir machen können und was nicht. Und darum soll es heute mitgehen, warum das wichtig ist, dass wir gemeinsam solche Architekturen, solche Dinge mit kontrollieren und mit beeinflussen können, weil das einen Einfluss auf unsere Demokratie hat. Aber ich gehe noch mal kurz ein bisschen zurück. Ende der 90er Jahre hatte ich zu Hause einen Computer mit einem mit einem Modem, weil ich damals meine Eltern immer wieder gedrängt hatte, dass ich doch noch mal mehr Zeitungen abonnieren kann, um mich aus unterschiedlichen Quellen zu informieren. Und mein Vater hat dann irgendwann gemeint, nee, das ist ihm dann zu teuer. Aber ich habe da was gelesen über das Internet. Du bekommst so einen Computer mit so einem Modem. Und dann kannst du dich überall informieren. War letztlich wahrscheinlich eine Entscheidung, die zu mehr Kosten geführt hat, wie ein, zwei Zeitungen mehr, aber hat den Vorteil gebracht, dass ich mit auch einer von den ersten mit war, die eben auch Internet dann zu Hause hatten. Und ich hatte dann nochmal einen zweiten Computer dazu bekommen und hatte die mit so einem Netzwerkkabel verbunden. Und irgendwie habe ich mir in den Kopf gesetzt, dass ich von dem einen Computer auf den anderen Computer eine E-Mail schreiben kann. Ich weiß nicht mehr genau, warum ich das vorhatte, Aber ich habe mir das irgendwie in den Kopf gesetzt und beide von den Computern hatten auch ein E-Mail-Programm installiert. Und ich konnte, wenn ich mich eingewählt habe mit dem Modem, konnte ich auch eine E-Mail von dem einen an den anderen schicken. Aber ich wollte das auch ohne, dass ich eine Verbindung ins Internet aufbaue, einfach lokal hinbekommen. Und das hat einfach nicht geklappt. Das habe ich nicht hingekriegt. Und dann hatte ich mich damals in der Schule auch beschwert darüber bei ein paar Leuten, dass ich das nicht hinkriege und da ist doch E-Mail-Programm drauf, warum funktioniert das nicht? Und ein paar Tage später hat mir auf einmal einer so ein paar Floppies und CDs mitgebracht und hat gesagt, damit geht das. Und das war mein Einstieg dann in freie Software. Das hat dann ein paar Stunden gedauert, bis ich dann zu Hause so ein erstes Mal so einen schwarzen Bildschirm mit weißer Schrift drauf hatte und ein paar Wochen länger, bis ich so eine grafische Benutzeroberfläche hatte. Und noch mehrere Monate länger, bis ich das mal verstanden habe, wie man einen Mail-Server aufsetzt und in einem lokalen Netzwerk auch E-Mails hin und her schicken kann. Aber das war der Einstieg damals. Wir haben dann angefangen, in der Schule mit ein paar anderen Leuten eine Benutzergruppe zu gründen, haben dort Leute eingeladen, um denen zu zeigen, wie man so freie Software installiert, wie man das, was man da alles mit Tolles machen kann. Und das war eine richtig schöne Erfahrung, weil man nirgendwo Grenzen aufgezeigt bekommen hat. Also man konnte alles lernen, was man wollte. Bis in den Quellcode reingucken. Niemand hat einem gesagt, das darfst du aber nicht mehr verstehen. Und so gab es dort eben so einen Austausch. Wir sind mal zu Veranstaltungen noch gegangen, andere Leute eingeladen. Und ja, so nach und nach habe ich dann eben auch festgestellt, dass freie Software jetzt eben nicht nur technisch Vorteile hat und man damit so Dinge machen kann, wie eben einen Mail-Server aufsetzen, sondern dass freie Software einem auch Freiheiten mitgibt, die noch mehr Dinge mit ermöglichen. Und zwar, dass ich, also jede Software, die freie Software sich nennt, oder auch manche Leute, die nennen die Open-Source-Software, gibt einem die Freiheit, dass man sie für jeden Zweck verwenden darf. Das heißt, die Software-Lizenz muss es immer ermöglichen, dass niemand diskriminiert wird. Und aufgrund von Herkunft oder aufgrund von, was man mit der Software genau machen will. Jeder Mensch darf die Software für jeden Zweck benutzen. Die zweite Freiheit ist, dass man die Funktionsweise der Software verstehen darf. Also man darf bis in den Quellcode reinschauen, also diese ganzen Anweisungen wie so ein Kochrezept, was die Software, was der Computer nachher ausführen soll, darf man jede Zeile reingucken und verstehen, wie das funktioniert. Das ist natürlich was, je nachdem wie komplex die Software ist, entweder ein bisschen schwieriger oder ein bisschen einfacher. Und je nachdem, ob man Leute hat, die sich ein bisschen mehr schon auskennen, ist es einfacher, wenn die einem helfen oder nicht. Aber es ist niemand da, der darüber bestimmen kann, was ich lernen darf und was nicht. Weiterhin ist es erlaubt, dass man die Software weiter verbreiten kann. Also ich kann, wenn ich für mich eine Software habe, die ein Problem gelöst hat, kann ich die weitergeben. An jeden hier im Raum. Ich kann das kostenlos machen. Ich kann auch ein Entgelt dafür verlangen. Aber ich habe jedes Mal die Möglichkeit bei jeder freien Software, dass ich die weitergeben darf. Und weiterhin darf ich freie Software immer weiter verbessern oder verändern. Am Anfang, wenn man mit Softwareentwicklung anfängt, wird man die oft auch schlechter erstmal machen, wenn man darum experimentiert. Darf man auch. Ziel ist nachher, besser zu machen oder zu verändern und auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Das heißt, kein Mensch, keine Organisation, kein Unternehmen soll gezwungen sein, dass man sich selbst anpassen muss auf das Verhalten, was jemand in der Software implementiert hat, wie sich das jemand vorgestellt hat, wie man bestimmte Dinge machen muss, sondern man kann die Software auf die eigenen Bedürfnisse anpassen, so wie man das selbst gerne hätte, wie die Organisation das also gerne hätte, wie das Unternehmen das gerne hätte oder eben auch wie ein Staat Dinge eben etwas anders machen will, als sich das am Anfang jemand mal ausgedacht hat. Und das sind eben diese vier Freiheiten von freier Software. Das Verwenden, Verstehen, Verbreiten und Verbessern. Das muss bei jeder freien Software in der Lizenz drin stehen. Und das habe ich dann so nach und nach dort eben verstanden, was das dann bedeutet und auch mal in die Lizenzen dann direkt auch reingeschaut. Das hier ist die Einleitung von einer von den bekanntesten freien Software-Lizenzen. Wenn man da reinschaut, dann kommt immer wieder, steht dort was von Freiheit. Und Ja, das hat mich damals so zum Nachdenken gebracht, so okay, das ist ja gar nicht nur, dass es da um Technik geht, da geht es ja um Gesellschaft, um Politik, letztlich dann auch um Wirtschaft. Und das fand ich total spannend, darüber nachzudenken, was man da so machen kann, vor allem in der Zeit, das war so, da hatten wir gerade, das hieß damals bei uns Gemeinschaftskunde, hatten wir dass in einer demokratischen Gesellschaft Gewalten verteilt sind. Also man hat gesetzlich gebende Gewalt, die ausführende Gewalt und die rechtsprechende Gewalt und versucht das so auszubalancieren, dass nicht eine Stelle sehr viel mehr Macht hat als andere. Amerikanische sind dann als Checks and Balances, also ein Ausgleich von Gewalten. Ja, kurz erklärt, bei Spielen versucht man das ja auch immer. Spiele sind ja langweilig, wenn bestimmte Rollen immer gewinnen. Hier bei Schere, Stein, Papier macht gar keinen Spaß, wenn Stein immer gewinnt. Bei einer Gesellschaft, einer Demokratie, die nicht richtig ausbalanciert ist, ist es nicht so, dass es nachher keinen Spaß macht, sondern da kann letztlich das Leben von einem abhängen, ob das richtig verteilt ist oder nicht. Ja, und jetzt ist aber natürlich dann die Frage, damals konnte ich das noch nicht so ganz so gut artikulieren, aber wenn wir jetzt so eine Gewaltenverteilung haben, wie man das so damals in der Schule gelernt hat, was bedeutet denn das, wenn immer mehr Software bestimmt, was wir machen können und was nicht? Ist es dann so, dass wir, okay, man hat eben hier diese Exekutive dann gewählt, da ist dann der Präsident und in dem Fall jetzt hier bestimmt der dann darüber, was mit den Waffen gemacht werden kann und was nicht, kann aber genauso eben auch das Parlament sein, was über bestimmte Verfahren bestimmt. Ist das so? Oder ist es in Zukunft vielleicht so, dass jemand anders darüber bestimmt? Die Leute, die das System gebaut haben, die Software gemacht haben und bei denen niemand weiß, was ist da eigentlich, wie läuft das ab? Was passiert denn, wenn ich hier diesen Knopf drücke? Man weiß es nicht, wenn man das nicht sich angeguckt hat, was das genau macht. Ja, und die Fragen, die fand ich damals schon sehr spannend. Das war leider halt auch eine Zeit, da waren noch nicht so viele Leute mit freier Software generell aktiv. Noch weniger Leute hatten Lust, über solche Themen auch mit zu diskutieren. Und ich dachte damals dann für mich so, na, das Technische, da hat es ja ganz viele Leute, die überall auf Mailinglisten und in irgendwelchen Foren und in irgendwelchen IRC-Räumen einem helfen, wenn man Probleme hat, das zu verstehen. Aber das mit der Politik, das verstehe ich nicht so ganz. Deswegen habe ich dann damals entschieden, dass ich Politik studieren will, habe dann Politik und Verwaltungswissenschaft studiert und dort dann eben noch mehr gelernt darüber, wie Regierungsapparate aufgebaut sind, wie Verwaltungen funktionieren und so weiter. Und während dem Studium mussten wir auch 7 Monate lang ein Praktikum machen. Und da hatte ich dann damals mit ein paar Leuten gesprochen, die schon ein bisschen tiefer in der freien Softwarebewegung drin waren, und habe gemeint, so, wo kann ich denn jetzt diese Interessen so zusammenbringen? Also einmal so das Technische mit freier Software, auf der anderen Seite dieses politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche Aspekt von Software. Und ein Freund, der hat dann damals gemeint, naja, da gibt es in Deutschland das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die machen viel mit freier Software. Und dann gibt es eben noch diese Free Software Foundation Europe, die hier auch in Deutschland ein Büro haben. Habe ich vorher noch nie gehört, Free Software Foundation Europe. Was ich vorher mitbekommen hatte, war eben dieses GNU-Projekt, das 1983 gestartet ist, mit dem Ziel, dass man ein Betriebssystem schreibt, was bei dem alle Komponenten freie Software sind und eben dieses Verwenden, Verstehen, Verbreiten und Verbessern für jede von diesen Komponenten gegeben ist. Das hat damals der Richard Stallman gestartet. 2 Jahre später hat er die Free Software Foundation gegründet in den USA. Und hier später, 1991, kam dann der Linux-Kernel. Ab dem Zeitpunkt hatte man dann ein komplettes Betriebssystem mit diesen Komponenten, die einem diese 4 Freiheiten erlaubt haben. Nur nicht so komfortabel wie heute, aber es war möglich. Und 2001 wurde die Free Software Foundation Europe gegründet in Europa als Schwesterorganisation von der FSF. Ja, habe ich damals noch ein bisschen nachgeschaut. Das war die Adresse von der Organisation. Sah ganz schön aus. Und da hatte ich dort auch nachgefragt, ja, ob man dort auch Praktikum machen kann, da, weil es dort keine Informationen gab. Beim BSI war alles so, hier, wenn man Praktikum machen will, das und das und das machen, hatte ich gemacht. Bei der Free Software Foundation Europe habe ich nichts dazu gefunden. Habe ich dann nachgefragt und nach einigem Hin und Her konnte ich sie dann überzeugen, dass sie das erste Mal einen Praktikanten mal ausprobieren. Hat sich herausgestellt, das ist gar nicht das Büro, da war nur das Telefon und ein Postkasten für die Organisation. Letztlich bin ich dann in Hamburg gelandet, war dann so ein Sofa, war mein Arbeitsplatz. Hier war das Bett von dem damaligen Präsidenten, der Vollzeit gearbeitet hat. Hier war der Schreibtisch und ich bin dann immer gewechselt von dem Couchtisch zu diesem IKEA-Stuhl, bei dem man so leicht nach hinten ist. Und je nachdem, ob es an den Schenkeln brennt oder der Rücken wehtut, immer mal wieder die Position geändert. Und nebenher durch Europa gereist. Und dort überall mit Leuten über genau diese Themen zu diskutieren können, die mich, für die ich gebrannt habe. Was für Einfluss hat Software auf unsere Gesellschaft? Wie stellen wir sicher, dass wir Einfluss drauf nehmen können, was passiert? Und ja, dann sind wir dort, hatte ich mit, also mit die beste Zeit so meines Studiums dort in dem Praktikum. Wir haben damals bei der FSFE, also kurz ganz grob, was wir machen. Der eine Punkt ist Verständnis für freie Software schaffen, also erklären, was ist das, worum geht es da. Rechtliche Hürden beseitigen oder auch andere Hürden beseitigen, dass freie Software verwendet werden kann, entwickelt werden kann. Leute dazu ermutigen, freie Software zu entwickeln und zu benutzen. Und letztlich Ressourcen bereitstellen, damit Menschen das, die ersten drei Punkte auch machen können. Ja, da bin ich dann damals, so bin ich damals zur FSFE gekommen und bin nach Berlin gezogen, um dort ein bisschen mehr politisch aktiv zu werden für die FSFE. Und ein paar Jahre später habe ich dann Vollzeit angefangen. Das war so der Einstieg dort. Jetzt ist es so, dass heute freie Software eigentlich überhaupt nicht mehr wegzudenken ist, weder in Wirtschaft noch in der Verwaltung. Alle Bereiche ist freie Software mit drin. Es gibt kein Unternehmen mehr, was keine freie Software verwendet. Es gibt keine Verwaltung mehr, die keine freie Software verwendet. Fast in jedem Gerät sind irgendwelche Komponenten drin, die freie Software sind. Und trotzdem ist es so, dass Nutzerinnen immer wieder Freiheiten eingeschränkt bekommen und bestimmte Dinge nicht machen können. Und das passiert manchmal schrittweise, so in ganz kleinen Schritten, dass man das gar nicht so merkt. Und da wollte ich jetzt ein paar Beispiele noch drauf eingehen, wie das so nach und nach uns die Freiheiten beschnitten werden. Und wie das letztlich dann dazu führt, dass wir immer mehr daran gewöhnt werden, dass Einschränkungen in Software normal sind und die damit auch benutzt werden können, um unsere Gesellschaft zu ändern. Und auch Dinge wie sowas wie Gewaltenverteilung zu untergraben oder in guten Beispielen dann zu fördern. Eins von den bekanntesten Beispielen für Einschränkungen, was eigentlich jeder Mensch auf der Straße kennt, ist der SIM-Card-Lock. Also dass ein Computer, mit dem man telefonieren kann, so geändert wird, dass er auf einmal nur noch die SIM-Karten von einem bestimmten Anbieter akzeptieren. Erstmal kann der Computer jede SIM-Karte kann man reinstecken und das funktioniert. Aber bei dem Gerät ist Aufwand betrieben worden, um sicherzustellen, dass wenn man eine SIM-Karte von dem anderen Anbieter reinmacht, dass das erstmal nicht funktioniert. Haben die Leute nach einer Weile auch akzeptiert, dass das so ist? Man hat sich halt dran gewöhnt. Ist halt einfach so. Wenn man die Entscheidung hat, Telefon mit SIM-Card-Lock, eins ohne SIM-Card-Lock zum gleichen Preis, werden die meisten das ohne nehmen, aber es ist was Normales. Bei DVDs gibt es auch so Einschränkungen. Hat auch fast schon jeder gesehen. Habt ihr bei DVDs schauen, wer hat schon mal so einen Hinweis hier gesehen? Meistens das Problem, man kann die nicht weiterspulen und muss sich das jedes Mal, wenn man den DVD anschaut, darüber belehren lassen, was das für Auswirkungen hat, wenn man diese DVD illegal kopiert. Weiß man dann wenigstens, wie das in manchen Ländern ist. Muss ja nicht immer das sein, wie es dann im eigenen Land ist. Von diesen Tracks gibt es dann manchmal mehrere auch noch, dass man erst das eine anschauen muss, dann das nächste anschauen muss und wieder das anschauen muss. Und das hat man halt früher für jede DVD gemacht. Egal, ob man das schon auswendig wusste oder nicht. Und ja, wenn man das so zusammen summiert, was man da eigentlich auch an Zeit schon mit verschwendet hat, dass man das nie weiterspulen konnte, das summiert sich doch, wenn man das auf die ganze Gesellschaft umrechnet, ganz schön was zusammen. Vor allem, wenn man jetzt überlegt, dass hier ein Unternehmen beschlossen hat, das wird so gemacht, da darf niemand weiterspulen und das für einen Effekt ist, der eigentlich für den gesellschaftlichen Schaden erstmal relativ gering ist im Verhältnis zu anderen Dingen, die schief gehen können und auf die man jetzt nicht jedes Mal Leute zwingt, 30 Sekunden zu verbringen. Also hier muss man bei den Hinweis muss man jedes Mal sich anschauen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, die CD wird oder die DVD wird einmal illegal kopiert und man bekommt das Geld nicht. Wenn ich mich in mein Auto reinsetze, muss ich nicht 30 Sekunden nochmal über die Regeln nachdenken oder noch ein bisschen länger, was alles, an was ich mich alles halten sollte. Da können Leute sterben, wenn man das nicht sich dran erinnert und nicht dran erinnert wird. Bei den Geräten ist es erstmal akzeptiert. Die Einschränkung wird hingenommen. Man muss das immer wieder angucken. Heute gibt es ja nicht mehr so viele DVDs, von daher vielleicht ein Beispiel, was so nach und nach ausstirbt, aber das ist lange Zeit gemacht worden. Genauso bei CDs. Da gab es auch die Überlegung, also der Stand ist erstmal, ein Computer ist ja eine sehr gute Maschine, um Dinge zu kopieren. Ist total einfach, von einer Datei eine Kopie zu machen. Und übers Netzwerk kann man das dann auch weiter verbreiten. Die Musikindustrie hat aber sich überlegt, wie bekommen wir das hin, dass Computer genau das, wofür sie eigentlich gemacht sind, nicht machen können. Und haben dann Mechanismen entwickelt, für sehr viel Geld, wie man das unterbinden kann, dass so eine CD kopiert werden kann. Dass ein Computer die Funktion, die er eigentlich mit am besten kann, nicht mehr machen kann. Und da haben die sehr viel Zeit und Energie reingesteckt, das zu machen, dass das sehr schwer ist, für Menschen Kopien herzustellen. Und haben dann, nur um mal zu zeigen, wie weit da teilweise gegangen wird, haben das dann sogar noch so weit getrieben, dass Sony, die haben 51 Millionen CDs verkauft, auf denen eine Schadsoftware drauf war, die sich dann unbemerkt bei den Käuferinnen auf dem PC installiert hat, wenn die das reingeschoben haben. Da hat sich dann ein Programm installiert, was immer wieder geschaut hat, was macht denn der Computer, und dann unterbunden hat, dass Programme gestartet werden, um CDs zu kopieren. Das war letztlich so, dass diese Schadsoftware in über 200.000 Netzwerken von Militär und Behörden mitgelandet ist und dadurch auch andere Sicherheitsprobleme aufgemacht haben. Das nur mal, um so zu zeigen, wie viel Aufwand damit betrieben worden ist, Dinge einzuschränken und die Funktionsweise von so einem Computer einzudämmen. Auf das, was von einem Unternehmen gewünscht ist. Das ist nicht das, was eigentlich der Staat gesagt hat, dass man nicht machen darf. Man hatte das Recht, eine Privatkopie zu machen von einer CD in Deutschland. Ich konnte mir von einer CD, die ich gekauft habe, eine Kopie machen und konnte die in den Auto-CD-Player einlegen. Aber die Unternehmen haben alles dafür getan, um das unmöglich zu machen. Einmal diese Mechanismen, die mit der CD direkt, bis hin zu gezielt die Computer von den Käuferinnen anzugreifen, um es dort unmöglich zu machen, dass Kopien gemacht werden. Nochmal einen Schritt zurück, um nochmal zu zeigen, wie so Architektur und Quellcode, wie der wirkt. Wenn ihr hier auf der Straße fahren würdet mit einem richtig schönen, schnellen Auto und ich versprechen würde, dass da nirgendwo ein Polizist oder irgendeine Kamera, Blitzer oder sonst irgendwas ist und da niemand anders fährt oder sonst wie unterwegs ist. Wer von euch würde schneller fahren als 100? Ein paar wollen lieber die Landschaft genießen. Wer würde denn hier schneller als 100 fahren? Beim letzten Mal hatte ich noch jemanden, der so risikofreudiger war. Der Punkt, um den es mir bei dem Beispiel geht, ist, bei Gesetzen ist es, Gesetze wirken, wenn man sie kennt. Die erfordern, dass man weiß, dass etwas verboten ist. Ich muss wissen, ich muss das Schild gesehen haben, dass da nur 100 km/h oder Meilen pro Stunde erlaubt ist. Wenn ich das nicht gesehen habe, dann kann ich mich nicht dran halten. Also dann, das muss ich erstmal wissen. Und ich muss wissen, es braucht jemanden, der das, die Einhaltung mit überprüfen kann. Wenn das dort steht und ich weiß, ich darf dort nur 100 fahren, aber ich fahre 120 und niemand ist da, der das merkt, dann passiert mir nichts. Da kann ich so schnell fahren oder so langsam fahren, wie ich möchte. Hier auf der Straße, da ist das egal, ob ich physikalische Kräfte kenne oder nicht. Wenn ich hier 200 fahre, dann werde ich bestraft, direkt von den Kräften der Natur. Niemand muss wissen, dass man hier nur 100 fahren darf. Niemand muss wissen, was ist Schwerkraft, was ist andere Kräfte, die da wirken könnten. Das ist nicht notwendig. Deswegen ist sowas wie Architektur oder auch Software, das wirkt direkt. Es gibt auch keine Ausnahmen, die dort gelten. Das ist, wenn ich hier das Glas nehme und ich lasse das jetzt los, denke ich, dass mir die meisten Leute hier drin sagen können, was passiert. Ich werde es jetzt nicht ausprobieren, aber ziemlich sicher wird das Glas auf den Boden fallen. Wenn ich in einem virtuellen Raum bin, der von Software gestaltet wird, wir wissen nicht, was passiert. Das kann sein, der Programmierer, der das entworfen hat, hat er so gemacht, dass ich lasse das los, es geht an die Decke, ich lasse das los, es bleibt hier an der Stelle stehen, ich lasse das Glas los und ich bin weg, ihr seid weg. Man weiß es nicht, was da passieren kann. Das ist ganz anders, als wir das uns eben in der Physik, also sonst vorstellen können, was passiert, was sind Konsequenzen. Bei Software weiß man es oft nicht. Wenn man nicht den Quellcode hat, kann man sich nicht vorstellen, was passieren könnte. Oder sehr, sehr schwer. Das bringt auch immer wieder so Probleme mit sich, dass wenn man sich ein Buch kauft, dann kann man sich das relativ schwer vorstellen, dass auf einmal nachts der Verkäufer aus dem Buchladen sich zu Hause in meinen Raum schleicht und an mein Bücherregal geht und sich dieses Buch rausholt und das mir wegnimmt. Kann man sich schwer vorstellen, dass sowas jetzt so passieren könnte. Bei E-Books ist das einfach möglich. Da kann ein Anbieter, der einem ein E-Book verkauft hat, und das ist auf meinem Gerät, sind auf einmal Dinge implementiert, dass es möglich ist, dieses Buch einfach von meinem Gerät zu löschen, ohne dass ich das mitbekomme, ohne dass ich zustimmen muss, vielleicht erstmal sogar ohne, dass ich das groß bemerke. Das ist bei Amazon passiert, man hätte es sich nicht besser ausdenken können, mit dem Buch von George Orwell, 1984, ist einfach mal von allen Geräten gelöscht worden. Kann man sich schwer vorstellen, dass sowas passieren könnte, wenn man so den Vergleich hat zu einem physikalischen Buch. Weiterhin ist es so, dass dass nicht nur so einzelne Geräte immer wieder Funktionen mitbeschnitten worden sind, sondern dass es auch immer mehr den Trend dazu gibt, dass Geräte geschlossen werden, dass man bei den Geräten nicht mehr selbst Dinge ändern kann. Das fing an mit Spielekonsolen, dass man da nicht andere Software drauf installieren kann. Das ist bei so Geräten wie E-Book-Readern sehr, sehr gängig. Das ging dann weiter mit Tablet-Computern, mit Mobiltelefonen, bis eben mittlerweile auch immer mehr bei PCs, die auch Mechanismen mittlerweile drauf haben, dass es sehr, sehr schwer wird, andere Software mit zu installieren, die der Hersteller nicht drauf haben möchte. Teilweise dann auch nicht nur technische Maßnahmen, die sowas verhindern, dass wir selbstbestimmt Software nutzen können und schauen können, wie wir die für uns verwenden können und darauf achten können, dass wir alle die mitgestalten können und nicht nur einige wenige. Es sind nicht nur diese technischen Einschränkungen, sondern teilweise kommen auch dazu, dass es rechtliche Einschränkungen gibt, einmal durch AGBs von Anbietern oder aber auch durch Gesetze. Das haben wir gesehen bei dem Routerzwang in Deutschland, dass über längere Zeit das so war, dass die Internetanbieter einen gezwungen haben, den Router von jemandem, von einem bestimmten Hersteller mitzuverwenden, also von denen, den sie bereitgestellt haben, und nicht einen anderen Router bei sich installieren konnte mit einer Software, der man mehr vertraut hat, die man mehr darauf achten konnte, was macht denn eigentlich dieser Computer, der zwischen meinem Heimnetzwerk und dem Internet steckt. Das ist mit dem Routerzwang sehr lange verhindert worden. Zum Glück dann mit dem Chaos Computer Club und FSFE und andere waren da aktiv, ist das dann abgeschafft worden und man kann jetzt mittlerweile selbst ein Gerät wählen, was man dort einsetzt und kann auch da andere Software mit verwenden als die der Internetanbieter einem vorschreiben will. Aber auch dort ist es jetzt gerade wieder so, dass es mit dieser Radio Lockdown Directive auf europäischer Ebene so ist, dass dort Bestrebungen gibt, dass man Software nur noch erlaubt, wenn die vorher autorisiert worden ist für ein Gerät und man nicht mehr einfach andere Software drauf machen kann, experimentieren kann mit Geräten, Dinge verändern kann und weiterverkaufen kann, um sicherzustellen, dass das eine Software ist, die die Bedürfnisse von den Menschen befriedigt. Was wir in dem Bereich auch mit weiter voranbringen wollen, auch in dem Fall wieder zusammen mit dem Chaos Computer Club und anderen Organisationen, ist, dass es ein Recht auf Tüfteln gibt. Also dass es nicht immer diese Einschränkungen gibt, dass man bestimmte Dinge nicht mit Computern machen darf, dass man dass bestimmte Dinge mit technisch verhindert werden oder auch rechtlich verhindert werden, dass man die tun kann oder nicht tun kann, sondern dass es immer die Möglichkeit gibt, dass man eigene Hardware, eigene Geräte modifizieren kann, dass man verstehen kann, wie funktionieren die, dass man Änderungen daran machen kann, dass man experimentieren kann mit Geräten, verstehen, dadurch rausfinden kann, wie funktioniert denn das eigentlich alles, und wenn man so ein Verständnis hat, dann auch mitgestalten kann, dass Dinge anders funktionieren, dass man eine Debatte darüber haben kann, was sollten denn solche Geräte machen können und was nicht. Und dass nicht nur einige wenige sind, die sowas bestimmen können in der Gesellschaft, sondern dass wir da alle daran teilhaben können. Eins der Beispiele aus der letzten Zeit, in denen das auch mal wieder gemerkt hat, wie problematisch das ist, wenn das nicht gegeben ist, das ist ja über die letzten Monate fast gar nicht mehr aus den Zeitungen rauszubekommen, die ganzen Abgasskandale, bei denen Software auch mit benutzt wird, um Gesetze zu umgehen, um Verbraucherinnen zu betrügen von dem, was das Auto eigentlich können sollte oder nicht. Und in dem Fall ist auch dieses Machtgefälle so, dass die Unternehmen sagen dürfen, diese Software, die ist geheim, das ist ein Betriebsgeheimnis, das dürft ihr nicht sehen. Und dadurch verhindern können, dass sowohl der Staat überprüfen kann, ob Gesetze denn eingehalten werden, wie auch Bürgerinnen und Bürger es sehr schwer gemacht wird, zu überprüfen, was läuft denn da genau ab? Was macht denn das eigentlich genau? Ja, das waren jetzt primär so bei vielen von den Geräten, was dort abläuft, dass immer wieder unsere Freiheiten mit eingeschränkt werden und sich Macht auch auf die Hersteller konzentriert, die darüber bestimmen dürfen, was darf denn mit diesen Geräten gemacht werden und was nicht. Es gibt aber auch viele Fälle mittlerweile, bei denen das nicht irgendwelche Geräte sind, nicht die Geräte, die wir gekauft haben, die dann eingeschränkt werden, sondern das ist Software, die über uns urteilt, die über uns mitentscheidet, was wir tun können und was nicht. Wir sind ja heute an der Uni. Da ist ein Beispiel aus Frankreich. Da gibt es eine Software, die entscheidet darüber, welcher Student bekommt einen Studienplatz an welcher Universität. Werden dann die Daten dort reingefüttert in die Software und die Software sagt dann nachher, der Student darf an die Universität, die Studentin darf an die Universität gehen. Wie genau die Software funktioniert und diese Entscheidung trifft, das war lange Zeit nicht klar. Das ist nicht verraten worden. Da ist gesagt worden, das wird nicht veröffentlicht, das ist ein Geheimnis, um sich gegen Hackerangriffe zu schützen, war so eine offizielle Begründung. Und es wird nicht veröffentlicht, auf welcher Basis Studienplätze genau vergeben werden. In Frankreich hat dann Schülervereinigung dagegen geklagt und die waren letztlich dann erfolgreich, dass der Quellcode mit den ganzen Funktionsweisen, wie das gemacht wird, dass er veröffentlicht werden musste. Ab dem Zeitpunkt konnte man dann auch eine Diskussion führen, ist das denn richtig, was die Software macht? Ist das denn fair? Sind das denn Regeln, die wir als Gesellschaft wollen? Oder führt das zu mehr Ungerechtigkeit? Man hat da zum Beispiel dann rausgefunden, dass die Nähe des Wohnorts zu der Universität ein sehr, sehr hoher Faktor war. Von dem Programmierer vielleicht auch ganz nett nachgedacht. So, ne? Man denkt sich, naja, wenn man näher dran wohnt, dann, damit die nicht so viel rumfahren müssen, dann sollen doch die Leute, die nah an der Uni sind, bevorzugt werden, dass sie dort hinkommen. Wozu das aber führt, ist, dass Schüler, die aus höheren Einkommensschichten stehen, an Universitäten kommen dürfen, die einen besseren Ruf haben, weil das meistens in Regionen ist, die auch ein sehr hohes Mietniveau haben. Also Schüler aus dem ländlichen Raum dürfen nicht an die renommierten Universitäten gehen, weil sie nicht in der Nähe davon wohnen. Die Leute, die sich die Miete leisten können in den Bezirken von den teuren Universitäten, die können auch wieder an diese Universitäten gehen. Das ist was, da kann man mittlerweile Diskussionen drüber führen. Ist das gut für eine Gesellschaft? Führt zu mehr Ungerechtigkeit, vielleicht unterschiedliche Verteilungen. Die Leute, die reich sind, werden auch in Zukunft reich sein. Die Leute, die arm sind, haben es schwerer, reich zu werden. Diese Debatte hätte ich vorher nicht führen können, weil das einfach abgeschlossen war. Es wurde nicht darüber diskutiert, wie das genau abläuft. Wenn das erstmal transparent ist, kann ich diese Debatte führen. Genauso verhält es sich bei Software zur Einstellung bei Unternehmen. Das ist in Großbritannien und in den USA werden ca. 60-70% von den Stellen mittlerweile schon von Software vorsortiert, die Bewerbung. Da gucken die sich das an, was sind das für Bewerber, da werden bestimmte Kriterien mit einbezogen und 30% von den Bewerbungen, die werden auch schon mal vorher, bevor die irgendein Mensch sieht, auf die Seite sortiert. Wie genau die Software von diesen Anbietern funktioniert, das sind so weniger als eine Handvoll Anbieter, die das derzeit den Markt dominieren, das weiß niemand so genau. Das ist so, dass dann nach und nach hat man ein paar Dinge rausgefunden, weil es Klagen gab. Aber wie genau diese Verfahren funktionieren, das weiß man immer noch nicht. Das sind dann Fälle, dass Leute nie zu irgendwelchen Bewerbungsgesprächen eingeladen werden. Das sind Fälle, dass auch wieder Kriterien mit berücksichtigt werden. Also man hat das bei Klagen mit rausgefunden, auch Weg zur Arbeit, bestimmte Regionen werden dann höher beurteilt oder niedriger beurteilt. Das hat dann oft auch in den USA noch was mit Hautfarbe zu tun, die damit korreliert. Und diese Algorithmen, die diese Entscheidungen treffen, die sind dann auch so, dass sie meistens nach einiger Zeit, wenn vorher Menschen diskriminiert haben, dann ist das so, dass wenn man eine Software mehrere Male über solche Entscheidungen drüber gehen lässt, dass die das nochmal sehr viel besser macht und sehr viel besser nochmal diskriminiert. Die Diskussion darüber, wie das genau abläuft, was man da genau machen kann, die kann ich nicht haben, wenn ich nicht weiß, nach welchen Kriterien das eigentlich passiert und Leute nicht eingeladen werden. Wie will bei uns eine Arbeitsagentur dafür sorgen, dass Menschen eine Arbeit bekommen, wenn die nicht wissen, warum wird eigentlich niemand von unseren Leuten hier eingeladen? Warum werden die alle raussortiert? Und jetzt haben wir von Universität bis zum Job. Was kommt als nächstes? Das Gefängnis. In USA ist es mittlerweile so, dass fast in allen Bundesstaaten Software in Gebrauch ist, die mit bewertet, wenn man ein Gerichtsverfahren hat, wie hoch ist die Rückfallwahrscheinlichkeit, dass man nochmal eine Straftat begeht. Und auch dort ist es wieder so, dass die genaue Funktionsweise davon niemandem bekannt ist, nach was für Kriterien das genau funktioniert. Das heißt, man ist eventuell damit konfrontiert, dass man einen Klienten verteidigen muss vor Gericht und dann sagt jemand, die Software hat gesagt, 80% Rückfallwahrscheinlichkeit. Und das sind Zahlen, die man nicht groß hinterfragen oder diskutieren kann. Ist das denn richtig, was dort der Computer berechnet hat? Sind denn die Annahmen hinter der Software korrekt? Ist das denn richtig, dass wir sowas mit einbeziehen in die Verfahren, wenn es darum geht, wie lange schickt man jemanden dann nachher in ein Gefängnis? Alles Punkte, die sehr, sehr schwer zu diskutieren sind, wie man sowas gestaltet und ob wir sowas als Gesellschaft wollen oder nicht, wenn man nicht über die Annahmen und über die genauen Modelle drüber sprechen kann. Unsere Gesetze, die sind aufgeschrieben. Da kann man reinschauen und kann darüber diskutieren, ist das gut oder ist das schlecht? Ist das, was wollen wir wie wo ändern? Und dann kann man Änderungsvorschläge machen, Mehrheiten dafür finden und Dinge anders gestalten, als sie jahrelang gestaltet waren. In dem Fall ist es so, es gibt Anbieter von Software, die dies als Service dann anbieten, kommt nachher eine Zahl raus, mehr Einfluss gibt es da dann erstmal nicht. Bei den ganzen Beispielen ist es so, dass die Komponente Software natürlich eine Komponente ist von vielen, wie das sich dann letztlich auf unsere Demokratie auswirkt, wie inwieweit der Staat noch handlungsfähig ist, Dinge beeinflussen kann, wir als Bürger noch Dinge beeinflussen können. Aber man hat eben mit freier Software immer die Möglichkeit, dass erstmal diese Transparenz gegeben ist. Also wenn die Software, die darüber entscheidet, wie hoch diese Rückfallwahrscheinlichkeit ist, wenn die freie Software ist, dann kann die jeder versuchen nachzuvollziehen, wie die eigentlich funktioniert, was die eigentlich macht. Da kann man als Verteidiger einen Sachverständigen beauftragen, dass er sich das genauer anschaut und da kann man dann eine Debatte drüber haben. Oder vielleicht auch nicht nur in dem einzelnen Fall, sondern generell erstmal in der Gesellschaft diskutieren, ob denn so eine Software sinnvoll ist von den Annahmen, die dort sind. Man kann auch diese Software selbst mal ausprobieren, Änderungen machen und schauen, was kommen denn dann für Ergebnisse raus, wenn ich einige kleine Parameter ändere oder bestimmte andere Annahmen treffe. Dann kann ich erstmal solche Dinge erstmal ein bisschen hinterfragen. Was passiert denn, wenn ich da andere Daten reingebe? Was passiert denn, wenn ich bestimmte Entscheidungen mit ändere? Und ich habe dadurch eben auch die Möglichkeit, dass ich solche Prozesse nicht nur eine Möglichkeit habe, wie sowas abläuft, sondern dass man relativ einfach kleinere Änderungen machen kann und in verschiedenen Bundesstaaten das etwas leicht anders machen kann. weil man vielleicht nicht weiß, ob das der einzige wahre Weg ist, kann man bestimmte Dinge auch erstmal ausprobieren, wie sich das denn sonst auswirkt, wenn man das ein bisschen anders macht und nicht alles auf eine Karte setzt. Deswegen hier bei solchen Prozessen, wenn man teilhaben will als Gesellschaft, wenn man die Möglichkeit haben will als Staat, das noch zu steuern, wie bestimmte Prozesse ablaufen sollen oder nicht, ist es sehr, sehr hilfreich, wenn die Software diese vier Freiheiten von freier Software gibt, mit dem Verwenden, Verstehen, Verbreiten und Verbessern, weil dadurch mehr Möglichkeit ist, über diese Themen einen Diskurs zu haben und Änderungen herbeizuführen. Da möchte ich noch mal ganz kurz auf unsere Kampagne überleiten. Wir haben gerade zu dem Beispiel eine Kampagne gestartet, Public Money, Public Code. Wir sind der Ansicht, dass Software, die mit öffentlichen Geldern entwickelt wird, dass die unter einer freien Softwarelizenz stehen soll. Damit eben all diese Dinge, die wir gerade auch so gesehen haben, nachvollzogen werden können, was da passiert. Und weil wir zu dem Thema ein richtig gutes Video meiner Ansicht nach haben, das in sehr kurzer Zeit zusammenfasst, für das ich dann hier länger bräuchte, werde ich jetzt mal kurz auf das Video rübergehen, weil dann haben wir nachher mehr Zeit, um noch auf eure Fragen einzugehen. Ich schau mal kurz.
Stell dir vor, unsere Regierung würde die öffentliche Infrastruktur, also Straßen und öffentliche Gebäude, genauso verwalten, wie sie ihre digitale Infrastruktur verwaltet. Unsere Abgeordneten würden in einem angemieteten Gebäude arbeiten, in dem sie nicht für strengere Umweltgesetze stimmen dürften, weil der Vermieter, ein multinationales Unternehmen, diese Art von Abstimmung in seinem Gebäude verbietet. Auch die längst überfällige Erweiterung auf mehr als 500 Sitze erlaubt dieses Unternehmen nicht. Das heißt, einige Abgeordnete stehen draußen auf der Straße. Und ein paar Blocks weiter wird von einem anderen Unternehmen die gerade mal 6 Monate alte Sporthalle des Vorbesitzers abgerissen. Sinnloserweise wird sie, natürlich auf Kosten des Steuerzahlers, durch ein identisches Gebäude ersetzt. Mit der Begründung, die neue Halle bietet jetzt Streetball als ein neues Feature an. Dem Vermieter des Rathauses ist es derweil ziemlich egal, dass nachts durch eine versteckte Hintertür containerweise Dokumente mit vertraulichen Daten wie Bankdaten und Krankenakten entwendet werden. Und niemand darf etwas dagegen unternehmen, denn die Suche und das Schließen von Hintertüren würde leider gegen die unterschriebene Nutzungsvereinbarung verstoßen. Und so absurd das alles auch klingen mag, dieser Vergleich ist ziemlich passend in Bezug auf unsere digitale Infrastruktur. Also die Software und Programme, die unsere Regierung und Behörden täglich nutzen und teuer finanzieren. Denn unsere Verwaltungen beschaffen in erster Linie proprietäre Software. Das heißt, es wird viel Geld für Lizenzen ausgegeben, die nur für kurze Zeit gültig und deren Nutzungsrechte stark eingeschränkt sind. Das macht es unmöglich, die von uns bezahlte Infrastruktur sinnvoll und nachhaltig zu nutzen. Und weil der Quellcode von proprietärer Software normalerweise ein Geschäftsgeheimnis ist, ist es natürlich schwierig oder sogar illegal, mögliche Sicherheitslücken oder eingebaute Hintertüren zu suchen und zu schließen. Dabei gibt es eine viel bessere Alternative. Wenn jede öffentlich finanzierte Software immer auch freie Software und Open-Source-Software wäre, könnte man sie für alle benötigten Zwecke ohne Einschränkungen nutzen. Wir könnten sie nach Belieben erweitern, reparieren und umgestalten, bis sie unseren Bedürfnissen entspricht. Open Source heißt übersetzt quelloffen. Und das bedeutet, dass der Programmcode für jeden frei zugänglich ist. Dadurch ist es auch viel einfacher, Sicherheitslücken zu finden und zu schließen. Und wenn etwas Nützliches und Verlässliches digital erstellt wurde, kann man nicht nur den dazugehörigen Bauplan im ganzen Land wiederverwenden, sondern das Produkt selbst kann per Copy and Paste überall eingesetzt werden, sogar international. Ein gutes Beispiel hierfür ist die App Fix My Street. Ursprünglich wurde sie in Großbritannien als freie Software entwickelt, um das Melden, Ansehen und Lösen örtlicher Probleme wie Straßenschäden zu vereinfachen. Mittlerweile wird sie weltweit eingesetzt. Und davon profitieren alle, denn neue Funktionen und Verbesserungen werden einfach geteilt. Würde jede Software auf diese Weise entwickelt, müssten wir uns nicht mehr mit einschränkenden Lizenzen zufrieden geben, sondern könnten darüber nachdenken, wie uns Software wirklich helfen kann. Wir könnten uns endlich darauf konzentrieren, die Gesellschaft zum Wohle aller zu verbessern. Wenn auch du der Meinung bist, dass die Infrastruktur von morgen in unseren Händen liegen sollte, dann unterstütze uns. Teil dieses Video mit deinen Freunden und Bekannten und besuche unsere Webseite publiccode.eu. Denn es ist höchste Zeit zu fordern. Public Money, Public Code.
Ja, genau. Das ist, darum geht es in der Kampagne. Wir haben mittlerweile sehr viele Organisationen, die das auch mit unterstützen und Einzelpersonen. Wenn ihr auch das gerne unterstützen wollt, dann geht bitte auf die Webseite publiccode.eu und unterschreibt dort den offenen Brief. Und ja, seit wir das gestartet haben, gab es auch so ein paar kleinere Erfolge. Zum Beispiel haben vor einer Weile 32 EU-Minister, die für so Internet-Themen zuständig sind, gefordert, dass es mehr freie Software in der Infrastruktur des Staates geben soll. Und es gibt immer mehr Verwaltungen, die diese Prinzipien folgen wollen, dass man eben Software mit anderen teilt, dass man das wiederverwendet. Die Stadt Barcelona hat zum Beispiel mittlerweile auch den offenen Brief unterschrieben. Und auf unserer Webseite fsfe.org findet ihr auch immer wieder jetzt in nächster Zeit so ein paar Interviews mit Verwaltungen, die Software mit veröffentlichen. Eins ist davon schon online. Ansonsten generell, wenn ihr bei der FSFE mitmachen wollt, was von uns immer so das ist, was uns am meisten hilft, wenn uns mehr Leute mit unterstützen, mehr Leute mitarbeiten und das Thema weiter mit voranbringen, könnt ihr auf die Webseite gehen, fsfe.org/contribute. Da gibt es mehrere Möglichkeiten mitzumachen. Ansonsten wird Guido nachher auch noch hier kurz was sagen zu unserer lokalen Gruppe hier im Rhein-Main-Bereich. Ich möchte hier noch mal kurz zum Ende ein Zitat noch euch weitergeben. Das hat mir damals mein erster Lehrer in meinem Poesie-Album geschrieben und das finde ich immer wieder schön. Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden das Angesicht der Welt verändern. Und heutzutage, unsere Demokratie, ist es notwendig, dass wir sicherstellen, dass nicht einige wenige ein Herrschaftswissen darüber haben, wie Software funktioniert und darüber bestimmen können, wie das gestaltet wird, sondern dass wir alle daran teilhaben können. Und ich hoffe, dass jeder von euch auch so seinen kleinen Beitrag dazu leistet, dass wir das ändern. Von daher vielen lieben Dank und ich freue mich auf die Diskussion. Wir haben irgendwo ein Mikrofon, ne? Fragen, Anregungen, Kritik, her damit.
Ich habe eine Frage bezüglich der Situation hier in Hessen. Ich weiß nicht, ob da jemand mehr darüber Bescheid weiß. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen gelesen, dass das Land Hessen eine Predictive Policing Software einsetzen will und dafür auch, also das ist jetzt alles unter Vorbehalt, dafür auch, glaube ich, 1 Euro nur gezahlt hat. Die Firma, die das einführen soll, soll angeblich schon ein Büro in Frankfurt eingerichtet haben und dann das Land Hessen darin beraten. Weiß jemand mehr darüber?
Also ich nicht.
Gut. Ja, Heise Online habe ich es auch gelesen, aber weiß jemand noch mehr?
Hinten ist jemand.
Also da geht es ja um die Palantir-Datenbank. Das ist eine Datenbank der Polizei in Frankfurt. Das ist nicht Predictive Policing, sondern da geht es quasi um das Erkennen von Netzwerken von Gefährdern. Und in diesem Terrorbereich gibt es diese Datenbank, in der man verschiedene polizeiliche Datenbanken zusammenführt, also Daten aus TKÜ oder Daten aus der Bestandsdatenauskunft, also SIM-Karten, PIN-Nummern, PUC-Nummern, E-Mail-Adressen, Social-Media-Daten Alles, was die Polizei über einen wissen kann, wird da zusammengeführt und dann in Netzwerkstrukturen erkannt. Also da geht es darum, dass sie aus den verschiedenen Datenbanken die Namen und IDs matchen wollen, um halt Netzwerkstrukturen sichtbar zu machen. Aber in dem Bereich, es gab jetzt einen schönen Bericht aus NRW zu Predictive Policing, die das jetzt 2 Jahre getestet haben, wo sie sozusagen das im Bereich von Wohnungseinbruch gemacht haben und jetzt vorhaben, das weiter auszudehnen. Bei Wohnungseinbruch gab es sozusagen, sozusagen Forschungsergebnisse, die gesagt haben, okay, wenn irgendwo eingebrochen wird, ist es wahrscheinlich, dass die Täter in der gleichen Umgebung nochmal weiter einbrechen werden, innerhalb von kurzer Zeit. Aber bei anderen Straftaten gibt es keine Beispiele oder Theorien, wo man sagen kann, dass es diese Wiederholungstäter geben wird. Von daher ist es da ein bisschen schwierig zu sagen, dass man das mit Software abbildet. Und vor allen Dingen muss man bei der Software immer genau einstellen, was man suchen möchte. Meinetwegen Gruppen von reisenden Tätern. Und dann findet man auch genau reisende Täter. Das heißt, das, was man als Input reingibt, nach dem, was man sucht, das findet man dann auch. Deswegen hat die Software, die sie dort eingesetzt haben, starken Bias und ist sehr stark davon abhängig, welche Inputs man gibt. Und man kann mit dem Input den Output sehr stark steuern. Deswegen ist das Ergebnis in NRW nicht so erfolgreich, wie sie sich das gewünscht haben.
Ich hätte eine Frage zu einer Folie, die relativ weit am Anfang war. Und zwar war das die Folie mit der General Public License. Da stand nämlich ein Satz drauf, also ich habe zugegebenermaßen da noch nie reingeguckt, aber genau, da steht hier, was steht da? Our general public licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software and charge for them if you wish. Mhm. Also mit anderen Worten, eine freie Software, es ist mir quasi erlaubt, freie Software, also auch den Quelltext, der genauso, sag ich mal, kostenlos bereitgestellt werden kann, die auch zu verkaufen. Gibt es dazu irgendwie Beispiele aus der Realität, Geschäftsmodelle oder sowas? Also, ich kenne freie Software eigentlich immer so, dass man die kostenlos bekommt.
Ja, also das ist das, was ich vorher gemeint hatte, dass man diese Freiheit eben hat. Man kann das kostenlos weitergeben, man darf aber auch Geld dafür verlangen. Und das ist, da gibt es einige Beispiele von Unternehmen, die das immer machen, dass die eben eine Beauftragung bekommen, ändere mir diese Software, zum Beispiel schon eine bestehende freie Software, dann darf dieses Unternehmen, macht diese Änderung für den Auftraggeber und stellt in Rechnung und gibt dafür dann die Software dem Auftraggeber. Man kann aber zum Beispiel auch, gibt es auch ganz diese klassischen Modelle auf Webseiten, dass man zum Beispiel auf Mobiltelefonen in den Play Stores oder auf den Webseiten, um das dann runterzuladen, die Apps, dass man dort erst Geld dafür bezahlen muss, um das nutzen zu können, obwohl das freie Software ist. Oder es gibt auch Distributionen, also GNU-Linux-Betriebssysteme, die auf der Webseite, bei denen man dann erst sagen muss, ja, ich bezahle hier das und dann kommt man erst zu dem Download, das geht auch. Viele von den Distributionen machen das halt eher so, dass sie für Privatanwender, die können sich das kostenlos runterladen. Man geht erstmal auf Verbreitung und bietet dann Dienstleistungen für diese Software an oder Support, garantiert bestimmte Betriebssicherheiten für das Betriebssystem, macht damit dann das Geld und erstmal die Verbreitung von der Software rein macht man kein Geld damit, aber bei vielen Dingen wie gerade Weiterentwicklung, Neuentwicklungen, bei Schulungen und Support und den ganzen Dingen um Software drumherum, die man dort hat, dort wird immer mit auch Geld verlangt, sobald das in höhere Bereiche geht. Also wenn mich jetzt ein Freund fragt, ich habe hier ein Problem mit der Software und ich kann gut programmieren, dann kann ich sagen, okay, lädst mich heute Abend zum Essen ein, ich helfe dir. Wenn der mit einem Problem ankommt von seiner Firma und sagt, ja, ich habe hier das Problem und ich weiß, okay, das dauert ein halbes Jahr oder ein Jahr, um dieses Problem zu beheben, dann wird dieses Unternehmen halt auch dann Geld für verlangen. Und da hat man also von Dienstleistern, die dann eben GNU-Linux-Distributoren, die die eben solche Serviceverträge dann zu der Software mit dazu machen, von bis zu sehr vielen Unternehmen, gerade auch in Europa, die eben Dienstleistungen, Weiterentwicklungen anbieten für freie Softwarekomponenten, neue Dinge beauftragen. Da will ich jetzt nicht einzelne Namen nennen, aber man kann dort zum Beispiel in Deutschland kann man sich mal anschauen, da gibt es diese Open Source Business Alliance, das ist ein Verband für Unternehmen, die in dem Umfeld freier Software mit Geld verdienen. Und viele von den Lösungen, die dort mit drin sind von den Unternehmen, die machen eben auch Weiterentwicklung für freie Software oder Neuentwicklung mit freier Software.
Aber das heißt, ich kann jetzt, also oder das quasi dieses Phänomen, dass ich sage, jemand anders hat eine freie Software geschrieben, ich nehme die jetzt und brenne die auf eine CD und verkaufe die irgendwelchen Leuten, das wäre quasi gestattet?
Das war das, wie ich früher viele von diesen CDs bekommen habe, weil ich habe eher im ländlichen Bereich gewohnt, da gab es nicht so schnelle Internetverbindungen und ich wollte immer die neueste Software-Updates haben von der Distribution. Also habe ich von einer Webseite, die das angeboten hat, habe ich immer die monatlichen Snapshots mir dann bestellt und die haben dafür dann Geld verlangt, dass sie mir die Software dann auf eine CD brennen und mir zuschicken. Ja, kann man machen. Und warum auch nicht? Also wenn jemand dafür Geld bezahlt, kann man das machen. Das wird, als FSFE wollen wir auch, dass Menschen Geld verdienen mit freier Software, damit sie dann auch wieder Geld haben, um das zu investieren, um neue Software wieder zu entwickeln und besser auf die Bedürfnisse von Anwenderinnen einzugehen.
Jedes große Unternehmen wird alle anderen klein machen, die da auf diese Weise halt leben wollen.
Ja, das dachte, kann ich nicht selbst bestimmen, wie viel Geld maximal man mitverdienen kann oder so.
Also, ich meine, man kann das ja ausprobieren, wenn ich mich in die Fußgängerzone stelle und eine GNU/Linux-Distribution für 5.000 Euro verkaufen will, werden es wahrscheinlich nicht besonders viele Leute kaufen, wenn ich mich dorthin stelle und für jede DVD oder USB-Stick eben 10 oder 20 Euro verlange und dazu noch vielleicht einen netten Flyer dazulege, was man damit alles machen kann. Warum soll das nicht funktionieren? Also das reguliert sich.
Also unter Vorbehalt, aber meines Wissens nach ist es auch so, dass wenn man diese CD dann hat, dass man dann dazu berechtigt ist, Kopien von dieser CD zu machen, weil es ja freie Software ist. Also man hat sozusagen nur dafür Geld bezahlt, dass es jemand, also für diese Dienstleistung, man brennt es auf eine CD und verkauft einem diese physische CD sozusagen, bei den CDs jetzt zum Beispiel.
Es ist auch... Das ist auch jetzt nur, weil man Geld für Software verlangen kann, heißt das auch nicht automatisch, dass Leute dafür Geld bezahlen. Also es ist ja, die Schwierigkeit ist ja jetzt nicht immer mit, also wie verdiene ich mit freier Software Geld, sondern die Schwierigkeit ist ja generell, wie man mit Software Geld verdient. Also wie macht man ein Produkt, was Probleme löst, ohne mehr Probleme zu generieren und den Leuten verständlich macht, warum das etwas ist, was sie haben wollen. Und das ist halt nicht so einfach, das hinzubekommen, dass Leute sagen, dafür will ich Geld ausgeben. Es ist für mit Privatanwendern ist es nochmal sehr, sehr viel schwerer, dass man von denen Geld bekommt für Software, die man für sie schreibt. Bei Unternehmen ist das wieder was ganz anderes. Bei Unternehmen hat man ganz andere Interessenslage, dass man eben nicht nur einfach eine Software will, die irgendwo läuft, sondern man will jemanden, die schuld sind, wenn was nicht funktioniert. Und deswegen ist es da viel, viel gängiger natürlich, dass man für eine Software dann auch Geld bezahlt. Das ist...
Vielleicht könnte man noch anfügen, wenn es so einfach wäre, mit freier Software auf die Art und Weise Geld zu verdienen, dann gäbe es wahrscheinlich noch deutlich mehr freie Software. Das ist ja einer der Hauptgründe, warum die Firmen das proprietär herstellen. Ich habe eine Frage. Es kam jetzt noch gar nicht so viel zum Thema Internet und Cloud und Software as a Service. Oder auch zu Big Data. Ich weiß, es klingt erstmal nach Buzzwords, aber ich habe eine konkrete Frage. Große Firmen haben heutzutage, legen unglaublich viel Wert darauf, unsere Daten zu sammeln und haben sehr viele von diesen Daten. Und die werten die natürlich auch aus und benutzen die, um uns Angebote zu machen, um Dienstleistungen zu bieten wie Stauvorhersagen oder Spracherkennung, alles Mögliche, was auf Machine Learning funktioniert und mit vielen Daten. Ein Problem von freier Software ist ja häufig, dass keine so großen Firmen dahinter stehen und deswegen zum Teil einfach die Software nicht immer in Qualität hinterherkommt. Es gibt mittlerweile ja viel freie Software, mit der man gut arbeiten kann, die alle möglichen Aufgaben erfüllt. Bei diesem ganzen Thema im Bereich Machine Learning habe ich so ein bisschen das Gefühl, da könnte das nochmal schief gehen, dass sie einem alle wieder weglaufen, dass sozusagen große Firmen mit ihren Daten, die sie haben und die eben freie Softwareentwickler nicht haben, einfach noch einen unfairen Vorteil haben. Ist das irgendwie, du hast da bestimmt schon drüber nachgedacht, hast du da auch Angst vor oder glaubst du, das wird nicht passieren? Kann man da was gegen tun?
Also erstmal, ich glaube, es ist so ein bisschen vermischt mit, du hast gemeint, auf der einen Seite gibt es die großen Unternehmen, die die ganzen Daten haben und da gibt es freie Softwareanbieter. Die Unternehmen, die gerade sehr, sehr viel von diesen Daten mit sammeln, das sind oft Unternehmen, die freie Software schreiben und die Software auch wieder allen Leuten zur Verfügung stellen. Was sie den anderen Leuten nicht zur Verfügung stellen und auch anderen Unternehmen nicht zur Verfügung stellen, sind diese Daten, was sie damit machen. Und das ist viele von den Komponenten, die man braucht, um solche Analysen zu machen, die sind verfügbar, die werden zusammen entwickelt. Das sind größere Unternehmen, die das zusammen die Komponenten dafür gemeinsam weiterentwickeln und das zusammen kombinieren. Aber die Daten, das ist halt das, was sie nicht teilen wollen. Und das ist aber auch schon wieder ein anderes Thema. Also wir sind halt die Free Software Foundation Europe. Bei uns geht es darum, dass diese Werkzeuge, also das Software mitgeteilt wird, mit anderen Leuten ausgetauscht wird, gemeinsam bestimmt wird, wie das oder jeder bestimmen kann, in welche Richtung man das denn weiterentwickeln will. Man sich von niemandem vorschreiben lassen muss, was genau damit gemacht werden kann und was nicht. Das Thema von Verfügbarkeit von Daten und welche Anforderungen sollten dafür bestehen, welche Daten sollten Unternehmen auch an andere weitergeben müssen? Welche Einschränkungen sind dort? Das sind andere Organisationen, die sich mit sowas beschäftigen. Wir konzentrieren uns wirklich auf den Teil mit der Software. Der andere Thema, das wird immer relevanter mit diesen ganzen Daten, die dort mit verwendet werden. Aber das sind so viele Themen immer drumherum. Wir versuchen, bei dem einen Thema zu bleiben. Ist manchmal schon schwer genug.
Wenn ich noch etwas anfügen kann, ist es dann aber nicht so, also wenn so eine Software auf so einem riesen Datensatz arbeitet und ich habe die Freiheit, diese Software auch zu verwenden, aber ich habe den Datensatz nicht, dann habe ich doch diese Freiheit eigentlich fast nicht. Also dann kann ich, also mein Problem ist explizit, ich könnte die Software jetzt bei mir installieren, aber sie würde mir nicht den Dienst bringen, den ich haben möchte.
Ja, das ist so. Das ist genauso, wie es eben, wenn man die Software hat, die in einem Atomkraftwerk läuft, aber man hat das Atomkraftwerk halt nicht, dann bringt dann das in dem Fall jetzt auch nicht so viel. Aber man kann eben bestimmte Möglichkeiten hat man damit. Man hat schon mal das Werkzeug. Wenn man dann selbst Daten bekommt, ist es einfacher. Und manche dieser Software, die dort solche Analysen mitlaufen, da ist auch so, dass es immer häufiger ist, dass Trainingsdaten auch mit verwendet werden oder bestimmte Logiken, dass die Software auch schon bestimmte Dinge kann, ohne dass man die erst noch mit eigenen Daten trainieren muss. Aber ja, die Daten, das ist ein relevantes, ein sehr, sehr wichtiges Thema für unsere Gesellschaft, darüber nachzudenken, wer hat Kontrolle über welche Daten, wie ist das mit Daten von Regierung und Verwaltung, ist das okay, dass die erstmal verkauft werden und dann mehr oder weniger dort monopolisiert werden. Das ist aber leider außerhalb von dem Bereich, mit dem ich mich jetzt professionell beschäftige.
Hi. Ja, so geht's. Und zwar, was ich zu den Cloud-Diensten sagen wollte, eigentlich ist ja eher so, dass es nicht unbedingt die Daten sind. Gut, die werden vielleicht geklaut. Ja. Aber es geht ja darum, dass die irgendwie verarbeitet werden und dass gerade große Firmen wie Google, die ja, glaube ich, gerade mitgeschwungen haben, uns eben nicht sagen, wie die verarbeitet werden. Weil sonst könnte es ja jeder. Und die wollen ja keine Konkurrenz. Und Facebook tut es auch nicht. Und ist ja auch klar, dass die das nicht tun, sondern es sind eine. Und jetzt das Beispiel mit dem Atomkraftwerk finde ich zwar ganz gut, aber eigentlich es sind eigentlich nicht die Daten, sondern die, wie die das verarbeiten. Das möchte ich wissen, da möchte ich eine Transparenz haben. Welche Daten die kriegen, ist mir relativ klar, weil die schreibe ich im Zweifel ja, weil ich doof bin, auch ins Netz. Achso, und dann wollte ich mal ein paar Beispiele aufgreifen, wenn ich darf. Und zwar, also ganz am Anfang, um mal auf den Beitrag zurückzukommen, da wird ja von dem Buch gesprochen, das der Buchhändler mir wieder wegnehmen kann. Ist ein Einschlag auf DRM natürlich. Der verkauft mir aber gar nicht das Buch, sondern der verkauft mir das Recht, das zu lesen und womöglich nur für eine gewisse Zeit. Und wenn ich das Buch kaufe, zahle ich womöglich mehr, dass er mir das nicht mehr wegnehmen darf, als vielleicht die 10 Cent, um das 2 Tage lang lesen zu dürfen. Das ist also ein Unterschied. Und ich glaube, in dem Beispiel ist das eher über einen Kamm geschert. Ich hätte jetzt noch ein paar andere Beispiele, aber vielleicht erstmal was dazu sagen.
Was mir bei dem Beispiel wichtig ist, ist, dass die meisten Menschen, wenn die sich ein E-Book auf ihren E-Book-Reader laden und dafür Geld geben, gehen die davon aus, dass sie sich ein Buch kaufen. Dass das dann nachher letztlich nur bestimmte Lizenzen sind, dass man die Nutzungsrechte für eine bestimmte Zeit hat, die teilweise gebunden ist auf wo das ist und bestimmte Zeiteinschränkungen, das ist was, was sie sich ganz schwer vorstellen können, weil man hier früher das Buch hatte und damit bestimmte Dinge mitgegeben waren, dass ich sie zum Beispiel an andere Leute ausleihen kann, dass ich das weiterverkaufen kann, dass ich mir da Sachen anstreichen kann. Das sind alles Dinge, die damit verbunden sind, die dann später auf einmal nicht mehr gehen. Ausleihen geht nicht mehr, weiterverkaufen wird teilweise untersagt.
Ja, weil ich eben zu wenig bezahlt habe.
Ja, teilweise sind die auch teurer.
Zahle ich mehr, kann ich es auch kopieren und weitergeben. Genau, wie die Musik, die ich dann im Auto nicht mehr abspielen kann und mir auch das nicht anders dargeboten wird. Genau.
Gibt es gerade im öffentlichen Bereich nicht auch manchmal Gründe, warum man nicht will, dass alle Leute vielleicht auch feindliche oder ja, böse gesinnte Menschen wissen, wie bestimmte Sachen funktionieren und dann vielleicht angreifen können oder klauen können oder Industriespionage oder ja, nicht nur im öffentlichen Bereich kann man nicht von Industriespionage sprechen, aber sicher auch von der Möglichkeit, Sachen zu stören. Und dass deswegen vielleicht besser ist, die Sachen zu schützen vor öffentlichen Zugriffen.
Also das ist immer wieder so ein Argument, wenn es um freie Software geht. Ist das denn nachher sicherer oder unsicherer, wenn man die Funktionsweise der Software mit anderen Leuten teilt? Und es ist eigentlich in den Diskussionen so von den Experten in dem Bereich so, dass man, wenn man die Software mit anderen teilt und mehr Leute da drauf schauen können, dass das auf lange Frist dazu führt, dass diese Komponenten sicherer sind, weil man zusammen sich auf Prinzipien einigt, die sicher sind oder bestimmte Anforderungen an Sicherheit erfüllen und man da gemeinsam über längere Zeit Mechanismen entwickeln kann, die diesen Sicherheitsstandard mit erfüllen. So, das ist so ein bisschen wie man über Jahre hinweg eben sich die Menschheit Gedanken gemacht hat, wie stellt man denn sicher, dass nicht jeder einfach durch eine Türe laufen kann. Dann hat man gemeinsam das Prinzip entwickelt, dass man eben einen Schlüssel und ein Schloss hat und man weiß dann danach, wer das Schlüssel hat, der kann das Schloss öffnen. Natürlich gibt es dann auch bestimmte Werkzeuge, um das ohne Schlüssel zu machen, aber es hat ein Level dass das schwerer macht, dass man einfach so durchgeht. Und da konnten sich dann Leute Gedanken machen, wie kann man denn bessere Schlüssel machen, bessere Schlösser machen und kann sich da austauschen. Jetzt letztlich, wenn so ein Prinzip auf Geheimhaltung basiert, dann ist ab dem Zeitpunkt, in dem man das Geheimnis rausgefunden hat, ist das nicht mehr sicher. Also wenn das nur auf Geheimhaltung geht. Natürlich kann man bestimmte Dinge auch miteinander kombinieren. Also nur weil ich jetzt mit anderen Leuten, also eine Software mit veröffentliche und andere Verwaltungen, andere Organisationen die gleiche Software einsetzen können, heißt das nicht, dass ich für meine eigenen Netzwerke und meine eigenen Computer und die genaue Konfiguration anderen Leuten weitergebe und denen sage, so genau haben wir das. Und wenn du hier reingehst, dann geht bei uns hier die Alarmglocke an und dann gibt es hier Leute, die machen dann das. Das muss man nicht veröffentlichen. Aber dass man davon profitiert, dass man mit anderen Menschen, mit anderen Organisationen Komponenten teilt, die auch wieder testen können, die auch wieder Fehler drin finden können und man nicht jedes Mal von Grund auf Komponenten neu schreiben muss, sondern auf bereits getestete Komponenten zurückgreifen kann, das senkt insgesamt die Wahrscheinlichkeit, dass dort Probleme drin sind, die eben auftreten, wenn man alles von Grund auf in kurzer Zeit oder mit weniger Ressourcen selbst machen muss, statt hier nehme ich eine Komponente, da nehme ich eine und ich baue das zusammen. Kann nachher immer noch sein, dass da Sicherheitsprobleme drin sind, wie fast in jedem System irgendwo sind. Aber es ist eben doch über lange Zeit besser getestet.
Finde ich.
Ich würde dazu auch noch mal ergänzen. Und zwar ist die Frage, warum kann man denn überhaupt so Programme und Software infiltrieren? Und die Vorstellung ist ja meistens so, wenn ich das Programm kenne, dann weiß ich, wie ich es manipulieren kann. Aber Programme kann man eigentlich nur dann manipulieren, wenn man irgendwo Lücken findet. Und Lücken sind, abgesehen, wenn sie der Geheimdienst irgendwie bewusst eingebaut hat, eigentlich nichts Beabsichtigtes, sondern sind meistens Sachen, wo irgendjemand geschlammt hat oder halt das Problem nicht komplett verstanden hat. Wenn man das jetzt geschlossen hält als Unternehmen, dann hat man es sehr einfach, weil man kann man die Software anpreisen, die ist super sicher und kann die super verkaufen. Es kann quasi keine unabhängige Stelle drauf schauen, ob dem auch tatsächlich so ist. Wenn ein Unternehmen die freie Software quasi mit dem Code veröffentlichen muss, dann können unabhängige Stellen drauf gucken und wenn das Unternehmen dann unsichere Software baut, dann benutzt die einfach niemand mehr, weil andere Leute drauf schauen können und sagen können, also um Himmels Willen. Das heißt, es ist auch einfach eine Möglichkeit, eine Qualitätssicherung zu machen, die proprietäre Software gar nicht bieten kann. Und insofern eigentlich sogar interessanter für Verwaltungen, weil Verwaltungen sind ja daran interessiert, eine möglichst hohe Qualität zu bieten in der Regel.
Ich würde das noch ergänzen wollen, und zwar ist es ja für Angreifer sehr viel einfacher möglich, eine Software zu untersuchen und anzuschauen, wie sie funktioniert, weil die brauchen sich nicht darum zu kümmern, ob sie das dürfen oder nicht. Aber andere, die es vielleicht aus guten Gründen machen wollen, die dürfen sich die Software gar nicht anschauen aufgrund von Urheberrechten oder ähnlichen Geschichten. Das heißt, wenn die Software nicht frei ist, haben die Angreifer einen Vorteil gegenüber den Leuten, die vielleicht Fehler beheben würden.
Da steht for use pieces. Nur eine Frage, wie das in der Praxis verläuft. Da steht, jeder, der das macht, muss die Software offenlegen. Aber da steht auch, du kannst or use pieces of it in new free programs. Jetzt ist nur die Frage, heißt das ganze Programm, wo ich die Pieces einbaue, muss veröffentlicht werden? Das wird ja kaum jemand machen. Und da ist ja nachher die Frage, wie kriegt man raus, ob die in ihrem Programm, was sie nicht öffentlich machen, Pieces of Free Software eingebaut haben.
Okay, also erstmal.
Ich kenne es nur so, es steht immer so, das Programm kannst du für privat nutzen, ohne dass du was bezahlen musst. Und andere Sache, wenn du es kommerziell benutzt und du kriegst Nutzen davon, dann musst du es bezahlen. Das ist für mich einsichtig. Aber wie das hier funktionieren soll, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie kriegt man raus, ob jemand in dem, was er dann nicht frei macht, der sagt, das habe ich selbst gemacht, da sind Stücke drin, die er irgendwo sich genommen hat und hat da zweimal Jahre gespart.
Okay, also erstmal, das hier ist jetzt das Beispiel der GNU General Public License. Die GNU General Public License ist so eine sogenannte Copyleft-Lizenz. Es gibt bei freier Software einmal Lizenzen, die fallen unter die Kategorie Copyleft und es gibt welche, die sind nicht Copyleft. Der Unterschied dabei ist, alle Lizenzen von freier Software erlauben es, dass man das verwenden, verstehen, verbreiten und verbessern darf. Die Copyleft-Lizenzen, die sagen, wenn man an der Software Änderungen macht oder die Software woanders wieder mit verwendet, dann muss das neue Werk, was da entsteht, unter der gleichen Lizenz sein. Die Nicht-Copyleft-Lizenzen sagen, du kannst diese, hast die vier Freiheiten, was du genau damit machst, mit ein paar kleinen Einschränkungen, das ist dir überlassen. Diese Copyleft-Lizenzen, die impfen sozusagen die Software, dass die auch in Zukunft dann, wenn man die weitergibt, auch wieder frei ist. Das heißt, ich gebe die Software an einen hier weiter, wenn die Person das dann an andere Leute hier weitergibt, muss er auch wieder sicherstellen, dass die die gleichen Freiheiten bekommen, die er selbst bekommen hat. Und das ist was bei Unternehmen, da haben die auch so manche Unternehmen so ein bisschen Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass man sich daran halten muss. Es gibt, wir hatten das zum Beispiel vor einigen Jahren auch immer gemacht noch, dass wir mit einer anderen Organisation zusammen mit gplviolations.org Geräte gekauft haben, die dann analysiert haben. Es gibt dann Tools, mit denen kann man schauen, was kommt denn da, wenn man die Software mit bestimmten Sachen füttert, was kommt dann wieder raus, wie sehen denn diese Binärdateien aus, was für Hinweise geben die auf, was dort drin ist. Und dann kann man rausfinden, dass dort bestimmte Software drin ist, die unter so eine Copyleft-Lizenz fällt. Und dann kann man dort auch die Leute kontaktieren, dass die einem doch bitte den Quellcode zur Verfügung stellen. Das ist damals dann auch, gab es einen ersten Gerichtsfall weltweit, das war in Deutschland. Da hat der Harald Welte gegen Lynxis mitgeklagt und dann musste Lynxis den Quellcode veröffentlichen für die Software. Und das ist einer der Gründe, warum wir heute so was Tolles wie Freifunk haben, dass wir auf den Routern überall freie Software mit drauf machen können. Früher war das so, dass viele Unternehmen noch so versucht haben, ihre Änderungen nicht wieder zu veröffentlichen. Die haben versucht, das geheim zu halten, haben gesagt, was, da haben wir doch jetzt hier was bezahlt, um diese Änderungen zu bekommen. Das dürfen wir auf keinen Fall mit irgendjemand anderen teilen, weil da haben wir dafür bezahlt, das wollen wir nicht. Da haben ja nachher Leute einen Vorteil, die nie was dafür bezahlt haben. Mittlerweile ist das so, dass bei den meisten Unternehmen, mit denen man spricht, die haben andere Anforderungen mittlerweile. Die sagen, wir hätten gerne diese Änderungen, oder ihr sollt diese Komponenten freier Software hier verwenden, um das zu machen. Wenn ihr das ändert, dann wollen wir, dass diese Änderungen wieder in diesen Hauptentwicklungszweig der Software zurückgehen. Weil die festgestellt haben, man hat hier eine freie Software und sie machen eine Änderung, um ihre Bedürfnisse besser zu erfüllen. Jetzt entwickelt sich aber dieser Teil der Software, der entwickelt sich weiter. Gibt es auch wieder neue Funktionen. Diese Funktion hier, die kann man nicht einfach hier wieder reinnehmen, weil sich andere Dinge an der Software geändert haben. Das heißt, das Unternehmen, was eigentlich mal diese Änderung hier wollte, muss wieder eine Firma beauftragen, dass sie diese Änderung machen. Und beim nächsten Mal wieder und beim nächsten Mal wieder. Wenn sie es schaffen, dass sie diese Änderung einmal hier reinbekommen, dass die von allen immer mit weitergezogen wird, dann sparen sie sich das Geld in Zukunft. Das heißt, sie können diese Änderung haben, müssen nicht jedes Mal neu dafür bezahlen. Und das ist mittlerweile das, was die meisten Auftraggeber wollen. Die sagen, wir hätten gerne diese Funktion hier einbauen und sicherstellen, dass das später über die nächsten Jahre in diesem Hauptentwicklung mit drin ist, dort Sicherheitsupdates mit bekommt und überall immer mit berücksichtigt wird, dass diese Funktion dort reinkommt. Und das ist eher die Schwierigkeit für Unternehmen mittlerweile, das reinzubekommen und den anderen, die teilweise an so einer Software mitentwickeln, denen klar zu machen, warum das so wichtig ist, dass das in diese Hauptentwicklung rein soll. Und da, also das sind die man trifft immer sehr, sehr wenige Unternehmen noch, die diese Denke haben, so, ich will das aber für mich behalten. Gerade also die ganzen großen Internationalen, die sind viel mehr mit dieser Einstellung. Wie bekomme ich das hin, dass das nachher langfristig bei der Software mit drin ist?
Ja, ich wollte nochmal so auf einen Aspekt irgendwie eingehen, der jetzt, glaube ich, noch nicht so genannt wurde, und zwar diese Abhängigkeit zu bestimmten Herstellern, die man vielleicht bei nicht freier Software hat. Es ist ja so, wenn man sich ja, Software irgendwie kauft oder Software von irgendwo bezieht, die eben keine freie Software ist, dann erwirbt man in der Regel nur das Nutzungsrecht und nicht die Software, also an sich inklusive des Quellcodes, wie es bei freier Software so ist, wie es ja auch hier in der Lizenz zu sehen ist, dass man eben immer diese vier Freiheiten garantiert bekommt, wenn man die Software erwirbt oder auf anderem Wege bezieht. Und das finde ich noch ein spannender Aspekt, gerade in dem Bereich, wenn wir mal so über unsere Verwaltungsstrukturen nachdenken oder so generell, wie funktioniert unsere Demokratie, also diese ganzen Grundpfeiler, weil es ja da auch wichtig ist, dass die Systeme, die wir irgendwann mal eingeführt haben, auch Bestand haben können und unabhängig vielleicht von einem einzigen Softwarehersteller genutzt werden können. Da gab es ja jetzt vor ein paar Wochen zum Beispiel auch die Schlagzeile, dass jetzt die Bundesverwaltung diese freie Software Nextcloud einsetzt, so eine Software, um Dokumente zu verwalten online. Und das fand ich auch einen interessanten Ansatz oder eine wichtige Richtung, die wir vielleicht noch ein bisschen mehr gehen sollten, dass wir schauen, dass wir so als Gesellschaft immer an den kritischen Punkten, wo es eben wichtig ist, wo wir irgendwie die grundlegenden Funktionen unserer Gesellschaft irgendwie versagen würden, wenn bestimmte Software auf einmal nicht mehr da ist oder nicht mehr weiterentwickelt wird oder irgendwann absurd teuer wird auf einmal, weil ein Hersteller beschließt, ich möchte jetzt irgendwie mehr Geld verdienen und verdoppelt den Preis dieser Software. Und diese ganzen Aspekte hätten wir mit freier Software auch abgedeckt, weil man eben dann in dem Fall zu einem anderen Hersteller gehen kann und sagen kann, naja, wenn Hersteller A jetzt nicht mehr weiterhilft und die Software nicht mehr weiterentwickeln möchte, dann kann ich eben oder habe ich eben diese Freiheit, zu Hersteller B zu gehen und sie eben von ihm weiterentwickeln zu lassen.
Es gibt auch, also neben den Beispielen, die du jetzt genannt hast, gibt es auch noch ein paar ältere Beispiele von Ländern, die dort auch schlechter aufgestellt sind, als es eben Deutschland ist. Ne? Also Deutschland hat da immerhin nochmal den Vorteil, dass wir ein sehr, sehr großes Land sind, ein Land sind, was sehr, sehr viel Geld hat. Es gibt andere Länder, die haben Software schon bekommen, dann haben sie bei dem proprietären Anbieter gesagt, wir hätten gerne, dass die Software auch in einer anderen Sprache verfügbar ist, weil zum Beispiel die Menschen in unserem Land, die verwenden sollen, die in der Verwaltung arbeiten, eben nicht alle Englisch sprechen. Die soll eben in dieser lokalen Dialekten, soll das auch verfügbar sein, weil wir sicherstellen wollen in dem Land, dass nicht nur die eine Ethnie zum Beispiel, die eine Gruppe, die eine bestimmte Sprache spricht, dann die Möglichkeit hat, in der Verwaltung, in der Regierung zu arbeiten. Und da ist dann so schon gewesen, dass da von der Regierung Geld bezahlt worden ist, um solche Übersetzungen zu bekommen. Und im nächsten Update hieß es dann auf einmal von dem Hersteller, ja, jetzt das lohnt sich nicht mehr für uns, wir machen das auch nicht mehr, auch wenn ihr uns da Geld gebt. Da hat er also jetzt gar nicht mal eins von den ärmsten Ländern, aber Island hatte auch mal das Problem, dass die in einer Version dann erstmal keine andere Sprachversion bekommen haben. Und das kann halt nachher dazu führen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen sich nicht in einem demokratischen System an bestimmte Stellen kommen können. Also nur so als ein ganz, ganz kleines Beispiel, wo es wirklich nur um Übersetzungen geht, die der Anwender blockieren konnte. Der hatte einfach gesagt, das erlauben wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir erlauben auch nicht, dass er jemand anders für bezahlt, der das dort einbaut. Das geht bei uns nicht.
Wenn ich an die Kommerzialisierung von freier Software denke, dann habe ich in erster Linie meistens erstmal Software as a Service im Kopf. Das heißt, Unternehmen sagt, hier ist ein Softwareprodukt, das haben wir entwickelt, das stelle ich dir zur Verfügung und gegen einen gewissen Preis stelle ich dir darüber hinaus Dienstleistungen zur Verfügung, meinetwegen irgendwelche erweiterten Services oder Updates, Sicherheitsversprechen, sonst irgendwas. Nun gibt es aber viel Software, die entweder sehr begrenzt ist in ihrem Einsatzbereich, wo es gar nicht viel Service gibt, den man dazu verkaufen kann, oder wo vielleicht auch das Interesse gar nicht da ist, dafür zu bezahlen. Das ist, glaube ich, vor allem im Endanwenderbereich ein großes Problem, wegen Computerspiele, solche Geschichten. Da sehe ich, abgesehen von dem proprietären System, keinen finanziell sinnvollen Weg, das zu kommerzialisieren. Deswegen würde ich mich fragen, sehen Sie eine Zukunft, eine mögliche Zukunft, in der alles Software möglichst frei ist, die aber trotzdem wirtschaftlich möglich ist und eine ähnliche Vielfalt bietet wie heute?
Nochmal, ich hatte es mal zurück, ich hatte das vorher auch schon mal kurz angeschnitten. Die Schwierigkeit ist meiner Ansicht nach nicht, wie verdiene ich Geld mit freier Software, sondern generell das Problem, wie verdient man Geld mit Software. Und das einzige Modell, was mit freier Software nicht funktioniert, ist, dass man einen Lizenzkosten, also Lizenzbeitrag verlangt. Alles andere geht. Man kann im kommerziellen Umfeld, also im Unternehmensumfeld, für Schulungen, für Betrieb, für Dokumentation, Weiterentwicklung, Neuentwicklung, man kann Dienstleistungen anbieten, dass Leute was bezahlen dafür, dass man selbst diesen Service an andere Leute anbietet. Die Bereiche, die du jetzt genannt hattest mit Spielen, das ist nochmal. Also Spiele ist generell noch sowas, was wir bei der Free Software Foundation Europe auch so ein bisschen, ja, auch ein bisschen rausnehmen. Es ist schön, wenn Computerspiele auch unter einer freien Lizenz sind, weil man dadurch die auch mitgestalten kann, schöne Dinge damit machen kann. Aber das ist nicht wirklich es ist kein funktionales Werk, was nachher einen großen Einschnitt, einen großen Einfluss auf die Gesellschaft hat. Da kann man vielleicht das Spiel nicht ändern, das ist schade, leider die Kreativität drunter, aber das ist was anderes, ob man jetzt die Software als Regierung nicht verändern kann, die Studienplätze vergibt. Das hat einen anderen Einfluss. Meistens ist es aber so, dass heutzutage immer weniger eigentlich für eine Software an sich bezahlt wird. Also auch bei Computerspielen zahlen viele nicht mehr für das Computerspiel an sich, sondern da werden dann Sachen in dem Spiel wieder verkauft. Da werden neue Levels, kann man sich dann, neue Ausstattung und so weiter. Das ist durch freie Software erstmal gar nicht ausgeschlossen. Das kann man mit freier Software genauso machen wie mit proprietärer Software. Und wenn man heute sieht, wie zum Beispiel im Privatanwenderbereich, wenn dort Geld ausgegeben wird, dann ist das ja häufig, dass man zum Beispiel in einem App Store kauft man sich für ein paar Euro ein Programm. Da gibt es einige davon, die sind freie Software. Ich kann den auch runterladen, kann die mir kompilieren und kann das dann selbst drauf machen. Dauert dann halt etwas länger. Und warum sollte ich denn nicht dafür bezahlen? Also kann ich für eine Software, die jemand mir zur Verfügung stellt und das für mich bequem ist, bezahle ich Geld. Es ist ja auch für mich nicht, dass ich jetzt diese Software einmal im jetzigen Zeitpunkt haben will, sondern ich hätte ja gern, dass sie in Zukunft weiterentwickelt wird, dass ich den Leuten ermögliche, dass sie das, was sie jetzt gerade für mich gemacht haben, auch in Zukunft schönere Sachen mitmachen, bessere Funktionen einbauen. Deswegen würde ich alle Leute ermutigen, wenn ihr die Möglichkeit habt, für freie Software zu bezahlen, dann macht das. Weil durch die Bezahlung könnt ihr mit Einfluss drauf nehmen, welche Interessen der Entwickler oder die Entwicklerin letztlich verfolgt. Ist es so, dass das halt ein Abfallprodukt ist für euch mit? Oder seid ihr dann letztlich die Kunden, ne, für die Bedürfnisse die Entwicklerin dann nachher befriedigen will? Und gerade bei so Dingen wie Apps geht es sehr einfach, dass man das bezahlt. Also ich verstehe das manchmal nicht, wenn sich da Leute drüber freuen, dass sie jetzt eine App irgendwo anders kostenlos dann installiert haben und das ist freie Software. Ja, wir wollen doch, dass Menschen für Software, die diese vier Freiheiten mitbringt, das ist ja erstmal ein Mehrwert. Da will ich erstmal mehr dafür bezahlen als für die Software von Unternehmen, die sagen, hier hast du die Software, aber ich nehme dir alle möglichen Freiheiten und Rechte weg. Wir müssen dafür sorgen, dass mehr Leute Software an die geben, die unsere Freiheiten respektieren und unsere Gesellschaft auch damit voranbringen und nicht den Leuten geben, die eigentlich gerade dafür sorgen, dass wir nicht zusammenarbeiten können, dass wir nicht darauf Einfluss nehmen können, in welche Richtung wollen wir denn zusammen weitergehen. Die sagen, ich will das aber alles für mich und ich bestimme, wie andere Menschen, was sie machen können und was nicht. Und ich glaube, dass es immer schwer sein wird mit Privatleuten Geld zu verdienen mit Software. Das ist immer sehr viel schwerer als mit Unternehmen. Es ist möglich, aber sehr schwer. Und da muss sich auch etwas mehr halt an der Kultur weiter ändern, weil letztlich ist es da auch so, dass viele von den proprietären Anbietern Probleme haben, weil mittlerweile große Unternehmen, die eben nicht mit Software ihr Geld verdienen, sondern die nachher mit den Daten Geld verdienen, Dienstleistungen bereitstellen, die mit ihrer Software konkurrieren, und das auf so einer Skala und mit so einem mit so viel Ressourcen im Hintergrund machen, dass das sehr schwer ist. Also wie wenn man als Unternehmen, egal ob jetzt freie Software oder proprietär, gegen jemanden konkurriert, der das einfach zu Nullkosten erstmal, also für den Anwender erstmal gesehene Nullkosten anbietet, ist das schwer, da zu konkurrieren. Und da müssen wir eben auch weiter dran arbeiten, dass Menschen verstehen, was für Kosten dann wirklich auch für sie entstehen, und Anreize mitbieten, dass mehr Menschen für das auch mit bezahlen. Und nicht nur mit ihren Daten bezahlen. Aber wie gesagt, Privatanwender wird immer sehr viel schwerer sein, dort den Leuten verständlich zu machen, was sind langfristige Auswirkungen, die das mit hat, wenn man bestimmte Entscheidungen trifft. Das ist schon bei vielen Unternehmen schwer, denen so langfristiges Denken mit beizubringen. Aber da ist ein größerer Anreiz dafür da. Deswegen kann man da sehr sicher viel mehr mit freier Software Geld verdienen als eben mit Privatanwendern. Ich hoffe, das hat die Frage so ein bisschen beantwortet. Gibt es sonst außer der einen noch? Dann ja, sonst kannst du.
Jetzt? Alles klar. Sie haben ganz zu Anfang mal erwähnt, dass immer mehr versucht wird, die Hardware zu beschränken, indem nur noch bestimmte Treiber zur Verfügung gestellt werden oder keine Beschreibung von der Hardware zur Verfügung gestellt wird, sodass niemand freie Treiber schreiben kann. Ich sehe eigentlich, dass dieser Trend eigentlich immer mehr zunimmt. Auch beim Zugang zu PCs, das geht nur noch über UEFI mit Microsoft Boot. Wie schätzen Sie das ein? Nimmt es zu oder gibt es da einen Gegentrend? Und zweite Frage, ganz konkret, wie schätzen Sie diese GitHub-Geschichte ein?
Okay, also das Erste, also von Treibern kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich da was zu gesagt hatte, aber es ist, es gibt Tendenzen, dass manche Unternehmen versuchen, bei ihren Geräten zu verhindern, dass dort andere Software mit drauf verwendet wird, weil die gerne bestimmen wollen, was dort genau drauf läuft. Teilweise werden sie auch von anderen Unternehmen dazu gezwungen, dass die ihre Geräte bestimmte Anforderungen erfüllen, was sie tun dürfen und was nicht. Und deswegen, wie ich schon kurz hier erwähnt hatte, ist das mittlerweile eben nicht nur so, dass es früher bei Spielekonsolen oder bei irgendwelchen E-Book-Readern oder dann Mobiltelefonen und Tablet-Computern war, sondern dass das eben mittlerweile auch wieder zurückkommt zum PC, bei Laptops, Desktop-Rechnern, dass dort auch immer mehr Mechanismen dort eingebaut werden, dass es schwieriger ist, dort freie Software mit zu installieren. Und das sehr stark mit kontrolliert werden kann von Unternehmen, welche Software da drauf laufen kann und welche nicht. Da gibt es auch wieder Bestrebungen, das zu ändern, und es gibt auch Entwicklungen, dass man dort auch weiterhin dann freie Software installieren kann und solche Mechanismen auch benutzen kann, um freie Software sicherer zu machen. Aber wie das am Anfang auch mit sich entwickelt hatte und von den Spezifikationen dort war, ist das so, dass es sehr starke Einschränkungen erstmal gibt. Auf der anderen Seite, jede von solchen Entwicklungen ist natürlich auch wieder ein Anreiz für Unternehmen, offenere Architekturen anzubieten. Das sind dann oft eben Hardware, die teurer ist, die dann aber eben diesen Mehrwert mitbietet. Wie sich das genau entwickelt, muss man einfach mal abwarten. Ich glaube, mittlerweile sind Menschen einfach das gewohnt, dass sie bestimmte Freiheiten bekommen, und das ist sehr viel schwerer, das wieder wegzunehmen, wenn da auch wirtschaftliches Interesse dahinter ist. GitHub, okay, ich weiß nicht, ob es jeder weiß, Microsoft hat GitHub gekauft und GitHub ist eine Plattform, auf der sehr viele freie Software Komponenten ihre Entwicklung mit drauf machen. Da haben die ihren Quellcode liegen, da haben die ihre, ihre Tools für die Weiterentwicklung mit hinterlegt. Dort haben die Fehlerberichtmanagement und solche Dinge mit drauf. Und Microsoft hat das Unternehmen gekauft. Erstmal ändert sich dadurch meiner Ansicht nach nicht viel. Also wir hatten vorher eine Plattform, die ist von GitHub kontrolliert worden, die war auch nicht komplett freie Software. Man war dort ziemlich stark abhängig, wenn man einmal drauf war und diese zusätzliche Funktionalität genutzt hat, die jetzt nicht rein dieses Git, also dieses Versionverwaltungstool, woher der Name GitHub auch kommt, verwendet hat, ist man sehr stark an diesen Dienstleister gebunden gewesen. Es gab nicht wirklich so ein richtiges Geschäftsmodell, wo man gesagt hätte, das ist das, wie die langfristig Geld verdienen werden. Also das war nicht ganz klar, wie das genau aussehen wird. Von daher war man schon immer in dieser Unsicherheit, was passiert denn damit? Wer kauft das denn mal? Wie wird sich das weiterentwickeln? Jetzt ist es halt so, dass Microsoft das gekauft hat. Von daher weiß man auf jeden Fall schon mal klar, okay, das wird jetzt nicht so schnell von jemand anders gekauft werden. Für Microsoft war das ganz sinnvoller Schritt, weil Microsoft ist einer, ich glaube, der größte Nutzer von GitHub, von den Unternehmen. Die haben mittlerweile intern bei sich den ganzen Windows-Quellcode auch auf Git migriert, haben dafür sehr spezielle Anpassungen an die Entwicklungswerkzeuge mitgebraucht, die sie nirgendwo sonst herbekommen haben. Also das musste alles auf sie angepasst werden. Wenn mein Unternehmen so stark von einem Werkzeug und dann von der Plattform abhängig ist, dann kann das natürlich sehr viel Sinn machen, dass man mehr Einfluss drauf haben will, in welche Richtung sich das weiterentwickelt. Und Microsoft hat halt mit dem Kauf jetzt sichergestellt, dass für sie selbst ihre eigenen Bedürfnisse in Zukunft auf jeden Fall berücksichtigt werden. Inwieweit die auf Bedürfnisse von anderen Unternehmen weiter mit eingehen und auf andere Leute, die dort einfach so drauf sind, ohne zu bezahlen, das muss man abwarten, was da passiert. Aber erstmal so eine große Änderung, meiner Ansicht nach, ist das erstmal nicht. Ja, bevor wir aufhören, würde ich noch ganz kurz gerne das Wort an Guido übergeben, weil Guido koordiniert bei uns hier die Treffen im Rhein-Main-Bereich. Und jeder, der so ein bisschen Lust bekommen hat, hier aus der Diskussion die Themen weiter zu diskutieren, da ist Guido der richtige Ansprechpartner.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch, dass du hier warst. Also wir treffen uns regelmäßig, eigentlich so normal mehr, so einmal monatlich mindestens. Manchmal öfter, je nachdem, was wir so geplant haben. Wenn wir uns treffen, wird wenig gehackt und da wird auch wenig nicht rumgebastelt. Wir beschäftigen halt uns genau mit den Themen, die die FSFE beschäftigt. Wir versuchen, über freie Software aufzuklären. Wir machen Infoveranstaltungen, wir helfen bei Krypto-Partys, um sicherzustellen, dass auch irgendjemand sagt, dass es wichtig ist, dass die Werkzeuge auch überprüfbar sind, weil sie sonst nicht sicher sein können. Und ja, wenn ihr Interesse habt, euch da mal dran zu beteiligen, auf wiki.fsw.org findet ihr uns schon, entweder nach Frankfurt, Darmstadt, Rhein-Main. Ja. Und dann nochmal vielen Dank, dass du da warst. Unsere letzte Aktion war, ihn nach Rhein-Main einzuladen. Der CC Darmstadt war so froh und war so nett und hat diesen Raum hier für uns besorgt. Danke.